Es war kurz nach Mitternacht, als Ionel Stanescu seine schlichte Thermotasse mit bitterem, selbstgekochtem Kaffee in der Hand an den kantigen Truck der Minencrew lehnte. Die Kälte in Wyoming fraß sich durch seine Jacke, doch er schenkte ihr kaum Beachtung. Nach 2 Jahren in der Kohlemine hatte er sich an das Klima, die Routinen und die ständigen Risiken gewöhnt. Schlechte Luft, einstürzende Decken, fehlerhafte Maschinen. Alles Gefahren, die man in Kauf nahm, wenn man sich entschied, unter der Erde zu arbeiten. Die Nacht war still, nur der Wind spielte mit einem halb abgerissenen Papierfetzen, der an der Tür des Managerbüros klebte. Ionel warf einen kurzen Blick auf den verschmutzten Schichtplan, den man dort befestigt hatte. Seine Stirn legte sich in Falten. Es war vorgesehen gewesen, dass sie in dieser Woche Abraum entfernen würden. Eine monotone, aber ungefährliche Aufgabe. Haider Al-Kassimi, ihr Vorarbeiter, trat aus dem Büro, ein zusammengefaltetes Blatt Papier in der Hand. »Änderung der Einsatzplanung«, verkündete er trocken. »Das Erkundungsteam hat etwas Tieferes gefunden. Keine zusätzlichen Teams verfügbar. Also seid ihr dran.« Ionel nickte nur. Diskussionen waren sinnlos. Wenn Haider einen Befehl gab, dann stand er fest. Und niemand wollte seinen Zorn riskieren. Während Ionel zur Seite trat, trafen nach und nach die anderen 11 Mitglieder der Crew ein. Darunter Salome Venter, eine Frau in den 50ern mit scharfem Blick und eiserner Arbeitsmoral, und Tajiri Osai, ein großgewachsener Mann mit dichtem Bart und dem unerschütterlichen Talent, selbst in den düstersten Momenten einen Witz zu machen. Der Transporter, ein klappriger Industriebus, schüttelte sich, als der Motor ansprang. Die Türen schlossen sich rasselnd und die Crew begann die Fahrt in die Tiefe. Die Atmosphäre war wie immer gedrückt, wortkarg, routiniert. Nur Tajiri durchbrach die Stille. »Besser als noch 12 Stunden Steine schippen, oder?« lachte er und prostete Ionel mit dessen kaltem Kaffee zu, den er kurzerhand selbst austrank. Salome, die in der mittleren Sitzreihe saß, drehte sich halb zu ihnen um. »Wird trotzdem geschaufelt. Aber wenigstens gibt's heute große Spielzeuge.« Gemeint waren die schweren Bohrgeräte, die sie bei Grabungen einsetzen durften. Der Transporter raste elektrisch betrieben tiefer in das Stollensystem. Keine Abgase, dafür eine bedrückende Lautlosigkeit, die selbst den Motor kaum hören ließ. Nach etwa 10 Minuten stoppte das Fahrzeug ruckartig. Vor ihnen lag eine noch unfertige Erweiterung der Mine, dürftig abgestützte Wände, spärlich installierte Beleuchtung, der Ort roch nach Staub und Altmetall. Haider trat vor die Gruppe. Seine Stimme hallte in der Kaverne. »Ionel! Salome! Schnappt euch die Bohrer, ihr kennt das Prozedere. Tajiri, du unterstützt Bojidar bei den Sprengladungen. Los geht's. Wenn wir Glück haben, ist das hier nur ein alter Lagergang. Wenn nicht, dann wenigstens etwas Abwechslung.« Die Crew zerstreute sich. Jeder wusste, was zu tun war. Ionel und Salome arbeiteten wortlos zusammen, so wie immer. Zwischen 2 rostigen Versorgungstrucks fanden sie ihre Werkzeuge, schwere, von der Zeit gezeichnete Bohrer, die sie mit beiden Armen tragen mussten. Die Maschinen erwachten schnarrend zum Leben, während sich die beiden zu den mit Kreide markierten Stellen an der Felswand begaben. Die Arbeit verlief zunächst wie gewohnt. Innerhalb von etwa 1 Stunde hatten sie die meisten Bohrlöcher gesetzt. Tajiri und Bojidar begannen, die vorbereiteten Sprengladungen in die gebohrten Schächte einzubringen. Der Rest der Crew zog sich in die Fahrzeuge zurück, um außerhalb des Sprengradius zu warten. Angus, ein schweigsamer Veteran aus Schottland, kam als letzter an. Er zog lässig den Zünder aus seiner Jacke und hielt ihn hoch. »Darf ich?«, fragte er mit gespielter Ehrfurcht. Haider nickte nach kurzem Funkkontakt mit der Oberfläche. »Feuer frei!« Der Knall war ohrenbetäubend. Die Erde bebte, Staub wirbelte auf, Steine prallten gegen die Metallschalen der Trucks. Und dann Stille. Eine unnatürliche, lauernde Stille. Als sich der Staub legte, offenbarte sich eine klaffende Öffnung in der Felswand. Das Team kehrte zur Sprengstelle zurück. Die Explosion hatte ein massives Kohleflöz freigelegt und mehr. Inmitten des dunklen Gesteins war ein heller Fleck zu sehen, zu glatt, zu ebenmäßig. Ionel bemerkte es zuerst, doch Salome war es, die innehielt, ihren Bohrer abstellte und mit einem Hammer gegen die Stelle schlug. Nach mehreren kräftigen Hieben löste sich ein größeres Stück. Dahinter kam Bewährungsstahl zum Vorschein. Rebar, Beton. »Das ist nicht natürlich«, murmelte sie. Ein erster Schauer kroch Ionel den Rücken hinab. Haider trat näher, verglich die Stelle mit seinen Papieren. »Hier sollte nichts sein. Keine alten Anlagen, keine Tunnel, kein Schacht. 20 Meilen um uns herum. Alles unerschlossen.« Er kontaktierte die Zentrale. Nach kurzer, stockender Verbindung kam die Rückmeldung: unbekannte Struktur. Erlaubnis zum Durchbruch. »Wir sprengen da durch«, entschied Haider. »Aber vorsichtig.« Sie wussten es noch nicht, aber in diesem Moment hatten sie eine Grenze überschritten. Zwischen Realität und etwas, das nicht dorthin gehörte. Etwas, das lange geschlafen hatte und jetzt erwachte. Die zweite Sprengung war präzise gesetzt. Ionel und Bochida hatten ein tiefes Bohrloch in das ungewöhnlich helle Gestein getrieben, während Tajiri mit stoischer Ruhe die Sprengladung vorbereitete. Der Rest der Crew beobachtete das Geschehen mit einer Mischung aus professioneller Neugier und unterschwelliger Beklommenheit. Beton, so tief unten im Gestein, fernab jeglicher bekannter Infrastruktur, war schlichtweg unlogisch. Als Angus ein weiteres Mal den Zünder betätigte, hallte ein dumpfer, schneidender Knall durch die Kaverne. Diesmal war der Nachhall tiefer, hohlklingend, als hätte sich etwas hinter der Wand geöffnet. Staub wirbelte auf, flockig und dicht, und verhüllte für einen Moment die Sicht auf das Ergebnis. Langsam traten die Männer und Frauen vor. Ihre Lampen tasteten sich durch die Schwebeteilchen. Salome war die Erste, die den Durchbruch entdeckte. Dort, wo zuvor nur Fels gewesen war, klaffte nun ein dunkles Loch, ein Eingang. Und dahinter kein Gestein, kein weiteres Kohleflöz, sondern Leere. »Es ist hohl«, flüsterte sie, während sie ihre Stirnlampe neu ausrichtete. Das Licht fiel auf eine plane Fläche im Inneren, die glatt wirkte, beinahe künstlich. »Da ist etwas.« Haider trat heran, zog eine kleine Taschenlampe aus seiner Weste und schob sich vorsichtig an Salome vorbei. »Zurückbleiben. Ich schau's mir an.« Mit langsamen, tastenden Schritten duckte er sich unter der geöffneten Wand hindurch. Die Öffnung war kaum mehr als 1 Meter hoch. Die Luft, die ihm entgegenschlug, war abgestanden, schwer und alt. Haider hustete trocken, bevor er mit einem »Lampe!« nach hinten rief. Tajiri reichte ihm eine der größeren Halogenlampen aus dem Truck. Kaum hatte Haider das Licht angeschaltet, stieß er einen leisen Laut aus. »Ihr müsst das sehen.« Einer nach dem anderen kletterte das Team durch den niedrigen Zugang. Ionel blieb kurz stehen und spürte, wie ein Schauer seinen Nacken hinablief. Die Luft im Hohlraum war dicker, schwerer als draußen, nicht toxisch, aber ungesund. Staub lag auf allem, so dick, dass er bei jedem Schritt in kleinen Wölkchen aufwirbelte. Die Temperatur war einige Grad kälter als in der Mine selbst. Was sie sahen, ließ ihnen den Atem stocken. Ein Lagerhaus. Ein gewaltiger, unterirdischer Raum, dessen Wände aus glattem, grauem Beton bestanden. Regale aus Metall, so hoch, dass sie im Schein der Lampen im Nichts verschwanden. Kisten, viele davon aus Holz, einige verrostete Container, vereinzelte Werkbänke. Alles war bedeckt mit einer dicken, jahrzehntealten Staubschicht. Und Stille. Nicht die Stille einer verlassenen Halle, sondern etwas Tieferes, erwartender. Eine Stille, die aufhorchte. Ionel trat vorsichtig nach vorne. Seine Stiefel knirschten auf dem unebenen Boden. Bosida und Salome folgten ihm, während Tajiri sich neugierig den Kisten zuwandte. Einige hatten verblasste Etiketten, deren Schrift sich längst aufgelöst hatte. Andere waren vollkommen unbeschriftet. Anonym und still. »Was zur Hölle ist das hier?« murmelte Bochida. Seine Stimme wurde vom Raum verschluckt. »Ein Lager von jemandem, der nicht will, dass es gefunden wird.
antwortete Haider tonlos. Er wirkte angespannt, als würde er innerlich eine Grenze überschreiten. Die Crew begann, sich langsam im Raum zu verteilen. Ein grelles Lichtkegel streifte eine Tür aus Metall am anderen Ende des Lagers mit einem drehbaren Rad, wie man es von Schotten kannte. Schwer, massiv, verschlossen. Daneben verblasste Symbole, unleserlich, aber militärisch anmutend. Und wieder dieser Staub, der sich auf der Haut wie Asche anfühlte. Nach wenigen Minuten trieb die stickige Luft alle wieder zurück zur Öffnung. Ihre Atemmasken lagen noch im Truck. Ein Fehler, den Haider nicht wiederholen wollte. »Holt die Ausrüstung. Wir brauchen die Masken. Und 5 Leute kommen mit mir zurück rein. Der Rest bleibt draußen in Bereitschaft.« Ionel meldete sich sofort. Neugier und ein seltsames Gefühl von Verantwortung trieben ihn. Salome ebenfalls. Tajiri grinste schief und nickte. Bozidar hob ohne zu zögern die Hand. Der Letzte war ein eher zurückhaltender junger Mann namens Ermon Servik, der erst seit wenigen Monaten Teil der Crew war. Sie rüsteten sich aus, schnallten die Masken fest, überprüften die Lampen. Jeder Schritt zurück ins Lager fühlte sich schwerer an als der vorige. Die Dunkelheit schien sich zu verdichten, je tiefer sie eindrangen. Die Luft war trotz der Filter stickig, elektrisch aufgeladen. Der Geruch, modrig, metallisch, alt. Und dann sah Ionel es. Etwas bewegte sich. Nur ein Schatten zwischen den Regalen. Kaum wahrnehmbar, doch real. Ein Flackern außerhalb des Lichtkegels. Er blieb stehen. Seine Hand wanderte instinktiv zur Wandlampe, die er fester packte. »Was ist?«, fragte Bozidar. Ionel schüttelte den Kopf. »Ich glaube, da war was.« Salome drehte sich um. Ihre Augen, hinter der Maske kaum sichtbar, schmal. »Nicht allein. Wir sind nicht allein hier unten.« Die Gruppe ging weiter, näherte sich der großen Tür. Tajiri hob eine kleine Kamera, begann zu filmen. Nur für den Fall. Vielleicht, dachte er, würden sie etwas aufzeichnen, das andere nicht glauben würden oder nicht glauben wollten. Die metallene Tür ragte wie ein Mahnmal aus der Wand. Die Luft vibrierte leicht, nicht hörbar, aber spürbar, wie ein unaufhörliches, tiefes Brummen direkt unter der Wahrnehmungsschwelle. Und als Haider das schwere Rad an der Tür zu drehen begann, wusste niemand in der Gruppe, dass sie gerade ein Tor geöffnet hatten. Nicht nur zu einem Raum, sondern zu etwas, das hätte verschlossen bleiben sollen. Mit vereinten Kräften griffen Haider, Al-Kasimi und Tajiri Osei nach dem Rad an der Tür. Der Mechanismus war verrostet, widerspenstig, und bei jeder Drehung hallte ein durch Mark und Bein gehendes Quietschen durch die Halle, ein Laut, als würde Metall selbst vor Schmerz schreien. Der Staub rieselte in kleinen Schwaden von der Decke, während sich das Rad langsam bewegte. Schließlich, nach gefühlten Minuten des Kampfes, ließ sich die Tür öffnen. Ein leiser Knall kündigte das Brechen der jahrzehntealten Versiegelung an. Die Tür schwang langsam auf. Ein kalter, abgestandener Luftzug schlug ihnen entgegen. Anders als die stickige Luft des Lagers war diese schneidend kühl, beinahe steril. Der Geruch war undefinierbar. Alt, modrig, aber zugleich metallisch, wie alter Blutgeruch auf rostendem Eisen. Hinter der Tür offenbarte sich ein langer Korridor, aus Beton gegossen, gesäumt von kleinen Lampenfassungen an der Decke. Keines der Lichter funktionierte. Es herrschte totale Finsternis. Der Lichtkegel von Haiders Lampe reichte kaum 15 Meter weit, doch selbst diese kurze Strecke reichte aus, um die grauen, fensterlosen Wände und einen zweiten Gang auf der linken Seite zu erkennen. Auf der rechten Seite führte ein weiterer Korridor in unbekannte Tiefen. Ganz am Ende des linken Gangs schien sich ein größerer Raum zu öffnen. Dort schimmerte etwas, das aussah wie eine metallene Theke. »Messbereich oder Kantine?«, murmelte Salome. Ihre Stimme klang gedämpft durch die Maske, aber angespannt. »Wir teilen uns auf. 20 Minuten. Jeder überprüft so viel wie möglich, dann zurück zum Eingang«, befahl Haider und überprüfte seine Uhr. »Wir treffen uns wieder an der Haupttür.« Die Gruppe nickte. Es war kein Protest zu hören, Nur konzentriertes Schweigen. Lionel machte sich auf den Weg zum Messbereich am Ende des Ganges. Die Metalltür war offen, die Scharniere vom Rost angefressen. Dahinter lag ein großer Raum mit 4 Reihen aus bolzefesten Tischen und Bänken. Alles war bedeckt mit einer dicken Staubschicht. An der Wand hing ein veralteter Röhrenfernseher, dessen Bildschirm von feinen Rissen durchzogen war. Die Zeit hatte hier gestoppt. Lionel umrundete die Sitzgelegenheiten und sprang über eine kantige Theke. Dahinter befand sich die Küche. Töpfe, Pfannen und mehrere verrostete Dosen lagen im Spülbecken, von dunklem Schimmel überzogen. Einige Arbeitsplatten waren unter dem Staub verschmiert, als hätte jemand dort zuletzt noch gearbeitet, ehe er in Eile gegangen war. Es war kein Müll zu sehen, keine Überreste von Mahlzeiten, nur Stille und Verfall. Er versuchte, eine Tür zu öffnen, die aus der Küche hinausführte, doch sie war verschlossen. Das Schloss war verrostet, aber intakt. Lionel beugte sich herab, um durch den Spalt zu spähen. Nichts als Dunkelheit. Ein schwacher Widerhall des eigenen Atems in der Maske antwortete ihm aus dem Raum dahinter. Gerade als er sich abwenden wollte, hörte er ein Geräusch. Es war kaum hörbar. Ein Klirren. Metallisch, als ob ein Löffel zu Boden gefallen wäre. Lionel fror ein. Er richtete die Lampe auf die Theke, auf das Kücheninnere, suchte die Ursache. Da Augen. 2 kleine, schwach schimmernde Punkte, nicht größer als eine 2-Cent-Münze, starrten ihn an. Nicht animalisch in ihrer Form, nicht glühend, aber reflexiv. Wie die Augen eines Tieres im Scheinwerferlicht. Doch sie waren zu hoch. Die Theke war über 1 Meter hoch und die Augen befanden sich auf derselben Höhe. Kein Nagetier war groß genug. Kein Tier dieser Art sollte überhaupt hier unten sein. Lionel wich langsam zurück, seine Lampe unbewegt auf die Augen gerichtet. Sie rührten sich nicht. Kein Laut. Keine Bewegung. Erst als er die Tür erreichte, wich das Licht von der Stelle, und die Augen verschwanden in der Dunkelheit. Er hörte das leise Rascheln, ein Schaben von Krallen oder Klauen auf Fliesen, aber da war nichts zu sehen. Nur Schatten. Zurück am Eingang warteten bereits Salome und Haider. Salome blätterte in einem alten Aktenordner, den sie in einem Nebenzimmer gefunden hatte. Haider wischte den Staub von einem verfallenen Aktenschrank, in dem er eine Mappe mit technischen Zeichnungen entdeckt hatte. Lionel versuchte, seine Atmung zu beruhigen. Nichts Besonderes. Nur eine Küche. Und vielleicht eine Riesenratte, fügte er zögerlich hinzu. Hast du sie gesehen? Fragte Haider. Nicht wirklich. Nur Augen. Vielleicht Einbildung. Warst du allein dort? Salome blickte kurz auf, ihre Augen suchten sein Gesicht hinter der Maske. Lionel nickte. Ja, dann warst du nicht der Einzige. Haider schloss den Schrank und seufzte. Ich hab in den Büros etwas Ähnliches gesehen. Augen, da, dann weg. Bevor sie weiterreden konnten, erschienen Tajiri und Burjida am Eingang. Tajiri grinste, aber es war gezwungen. Burjida wirkte blass. »Hab fast eine Kolonie Ratten aufgeschreckt«, murmelte er. »Ein 1000 Paar Augen in einem Lagerraum. Als sie wegrannten, dachte ich kurz, es wären Menschen. Ein lautes Krachen ließ alle Köpfe herumfahren. Es kam aus der Küche, dieselbe Richtung, aus der Lionel gerade zurückgekehrt war. Sie richteten ihre Lampen dorthin und sahen sie erneut. 2 Augen. Stumm. Beweglich. Etwa 1 Meter über dem Boden. Der Rest der Kreatur blieb im Schatten verborgen. Das war kein Tier. Kein gewöhnliches Tier. Etwas stimmte hier nicht. Die Luft wurde stiller. Die Stille selbst war laut. Selbst die Atemgeräte schienen leiser zu summen, als würden auch sie hinhören. Dann ertönte ein Alarm. Lionels Uhr. 20 Minuten waren vorbei. Die Kreatur verschwand lautlos. Haider fluchte leise. »Wir gehen zurück.« Niemand widersprach. Sie kehrten zu dem Lager zurück. Das Gefühl von etwas Fremdem, etwas Nichtmenschlichem begleitete jeden ihrer Schritte. Und keiner von ihnen sprach laut aus, was alle dachten. Sie waren in etwas hineingeraten, das älter war als jede Karte, tiefer als jeder Schacht und dunkler als jede Nacht über der Erde. Etwas hatte gewartet. Und nun wusste es, dass sie da waren. Da, der Rückweg durch das Lager war ein einziger Spießrutenlauf. Die Luft war kälter als zuvor, schwer und feucht, fast wie in einer Tropfsteinhöhle. Der Staub, der sich auf alles gelegt hatte, wurde mit jedem Schritt aufgewirbelt, trieb wie Nebel durch das Licht der Lampen und ließ die Umrisse der Gänge verschwimmen. Es war, als würde man durch eine fremde Welt wandern, eine Welt, die nicht für Menschen gemacht worden war. Ionel Stănescu führte die Gruppe schweigend an. Seine Stirnlampe tastete sich durch die Finsternis, blieb immer wieder an dunklen Nischen hängen, in denen sich Schatten zu bewegen schienen, doch sobald er das Licht darauf richtete, war da nichts. Oder zumindest nichts, das sich zeigte. Tajiri Osai blieb ungewohnt still. Seine sonst so leichtfüßige Art war einer nervösen Wachsamkeit gewichen. Sein Griff um die Lampe war verkrampft, seine Schultern angespannt. Bozida Kolev hielt sich dicht hinter Salome Venter, als könnte ihre Ruhe ihm Halt geben. Sie hatten kaum die Hälfte des Weges zurückgelegt, als Salome unvermittelt stehen blieb. Sie hob eine Hand. »Hört ihr das?« Alle hielten den Atem an. Dann hörten sie es ebenfalls, ein leichtes Kratzen. Nicht regelmäßig, nicht mechanisch. Es war organisch. Wie Klauen auf Beton. Nah genug, dass es von den Wänden widerhallte, aber nicht nah genug, um eindeutig lokalisiert zu werden. »Verdammt«, flüsterte Bocida. »Das Ding verfolgt uns.« »Oder mehrere«, murmelte Tajiri, ohne den Blick vom Dunkel vor sich zu nehmen. Haider drehte sich um, seine Lampe auf die rückwärtige Wand gerichtet. Der Staub war dort dichter. Und da waren sie wieder. Augen. Erst zwei, dann vier, dann sechs. Wie kleine Sterne im Nebel. Sie bewegten sich nicht, doch sie blickten. »Nicht stehen bleiben«, sagte Haider leise. »Geht weiter, ruhig, aber zügig.« Sie beschleunigten ihren Schritt, bemüht, keine Panik aufkommen zu lassen. Jeder Schatten, jeder Luftzug wurde zum Feind. Das Kratzen begleitete sie, mal leiser, mal lauter, mal von vorne, mal von hinten, als würde es sich nicht an Raum oder Richtung halten. Ionel spürte, wie sein Herz gegen die Rippen hämmerte. Er zwang sich, nicht zurückzublicken. Doch dann, aus dem Augenwinkel, sah er es. Eine Bewegung über ihnen, an den Stahlträgern der Decke. Etwas huschte darüber hinweg, lautlos, wie ein Raubtier in einem Baum. Als sie die Öffnung zur Mine erreichten, warteten dort die restlichen sechs Crewmitglieder, angespannt, bewaffnet mit Lampen, bereit, etwas zu erwarten, das sie sich nicht erklären konnten. »Wo ist Eamon?« fragte einer von ihnen, ein bulliger Mann namens Arthur. Alle sahen sich um. Der junge Norweger war nicht bei ihnen. Haider fluchte leise und wandte sich erneut dem dunklen Gang zu. »Eamon!« Keine Antwort. »Er war zuletzt im südlichen Gang«, sagte Bojida, der Blick gehetzt. »Er hat sich von uns getrennt, um die Lagerräume zu überprüfen.« Tajiri trat vor, klopfte Ionel auf die Schulter. »Wir müssen zurück, sonst ist der Junge verloren.« Haider nickte knapp. »Drei Freiwillige, Rest bleibt hier. Wenn wir in 10 Minuten nicht zurück sind, funkt zur Oberfläche.« Ionel, Tajiri und Salome meldeten sich. Sie nahmen neue Batterien für die Lampen mit, schnallten die Masken fester und machten sich erneut auf den Weg ins Dunkel. Diesmal war der Staub noch dichter. Der Gang schien sie schlucken zu wollen, ihre Schritte schallten seltsam dumpf auf dem Boden. »Eamon!« rief Salome. Wieder keine Antwort. Sie durchquerten die erste Kreuzung, dann die zweite. Überall dieselben leeren Räume, dieselben verstummten Regale. Schließlich erreichten sie den Lagerbereich, den Bocidar beschrieben hatte. Die Tür stand offen. Drinnen lag absolute Stille. Tajiri trat vorsichtig ein, leuchtete mit der Lampe über die Reihen von Kisten. Da war etwas. Eine Bewegung zwischen zwei Regalwänden. Schnell, aber sichtbar. Reflexhaft richtete er das Licht dorthin. Nichts. Doch als Ionel auf den Boden sah, gefror ihm das Blut in den Adern. Eine Spur. Blut. Tropfen, dann ein Strich, dann Teile. Kleine Fetzen eines Overalls und ein zerbrochener Helm. Zurück, hauchte Salome. Ein Geräusch hinter ihnen. Kratzend. Schwer. Als würde etwas Großes über Beton schleifen. Sie drehten sich um. Im Lichtkegel. Nichts. Aber das Gefühl, beobachtet, durchdrungen, gemustert, war allgegenwärtig. Sie rannten. Ohne Anweisung, ohne Absprache. Ihre Füße schlugen im Gleichklang auf den Boden. Keine Worte. Nur die Panik, die sie in die Brust stach wie Nadeln. Wieder dieses Kratzen. Diesmal näher. Schneller. Als sie die Öffnung erreichten, sprang Tajiri als letzter hindurch. Blut lief aus einem Riss in seinem Ärmel. »Verdammt!« rief Haider, der sofort zu ihm eilte. »Was war das?« Tajiri war bleich. »Ich weiß es nicht. Aber Aemon ist tot. Und wenn du mich fragst, das da war kein Tier.« Er zeigte auf seinen zerschlissenen Ärmel. Vier parallele Schnitte. Zu tief, zu gezielt, zu sauber für eine zufällige Wunde. »Ich habe nicht gesehen, wie es aussieht«, flüsterte er. »Aber ich habe seine Augen gespürt.« »Nicht gesehen. Gespürt.« Haider sagte nichts. Aber sein Gesicht sprach Bände. Sie wussten jetzt, was auch immer in diesen Gängen lebte, war nicht einfach nur gefährlich. Es war intelligent und es spielte mit ihnen. Die Gruppe war still, als sie sich um Tajiri versammelte. Sein blutiger Ärmel war provisorisch mit einem Stück Stoff abgebunden, doch der Schock stand ihm ins Gesicht geschrieben. Niemand wagte es, laut zu sprechen. Selbst Haider, der sonst bei jeder Krise sofort handelte, schien für einen Moment regungslos. Die Augen des Vorarbeiters lagen dunkel im Halbschatten seines Helms, die Stirn in tiefe Falten gelegt. »Aemon ist tot«, sagte Ionel schließlich, leise, fast tonlos. Die Worte hallten wie eine kalte Wahrheit durch die Halle. »Und es war kein Unfall«, fügte Salome hinzu. Sie hielt noch immer die Lampe fest umklammert, als wäre sie das Einzige, was sie mit der Realität verband. Etwas hat ihn zerrissen. Nicht verschüttet. Nicht zerdrückt. Zerrissen. Keiner widersprach. Bodhidhar, der bis dahin abseits gestanden hatte, trat nun langsam vor. Sein Blick war leer. Seine Bewegungen mechanisch. »Ich hab ihn zuletzt gesehen«, sagte er. »Er ging in diesen Lagerraum. Er meinte, er hätte etwas gehört. Ich wollte mitgehen, aber er winkte ab, sagte, er sei gleich wieder da.« Seine Stimme zitterte. »Ich hab gewartet, vielleicht 3 Minuten, dann bin ich weitergezogen. Ich dachte, er hätte sich woanders angeschlossen.« Haider ballte die Faust, dann atmete er tief durch. »Wir melden das oben. Jetzt sofort.« Doch die Funkgeräte reagierten nicht. Salome versuchte es 2-mal, dann ein 3. Mal. Jedes Mal nur ein Rauschen. Kein Signal. Nicht einmal ein Echo. »Vielleicht ist die Struktur abgeschirmt«, mutmaßte Ionel. »Oder etwas stört die Frequenz, aber wir müssen es weiter versuchen.« »Was ist mit den anderen Trucks?«, fragte Tajiri. »Die 3 Fahrzeuge, die als nächstes rausfahren sollten?« Haider wandte sich um, zählte durch. Dann trat er zum Ausgang des Lagers und richtete seine Lampe in die Dunkelheit. Sie sahen die Rücklichter von 2 Fahrzeugen, doch das 3. fehlte. »Verdammt«, fluchte er leise, »das Team im letzten Truck ist nicht da.«
Es dauerte nur wenige Sekunden, bis klar wurde, drei Männer waren unterwegs zurückgeblieben. Und sie wussten noch nichts. Nichts von Eamon. Nichts von den Augen. Nichts von dem, was durch die Schatten kroch. Haider griff zum Funk, versuchte einen direkten Kontakt zur Fahrzeugfrequenz. Erneut nichts. Rauschen, dann Stille. »Wir holen sie zurück«, sagte er entschlossen. »Ionel, Bosidar, Salome, ihr kommt mit. Rest bleibt hier, sichert den Eingang. Wenn wir in 15 Minuten nicht zurück sind, zieht euch in Richtung Notfallkapsel zurück.« Tajiri wollte protestieren, doch Haider hob nur die Hand. »Dein Arm muss versorgt werden. Du bist hier am wichtigsten, falls wir nicht zurückkommen.« Die vier machten sich auf den Weg. Der Haupttunnel, der zur Oberfläche führte, war lang, kurvig und durch dünne, intermittierende Leuchten erhellt. Doch schon nach wenigen Schritten bemerkten sie, dass viele der Lampen flackerten. Einige waren bereits ganz ausgefallen. Der Dunkelstreifen, der dem Licht folgte, war ungewöhnlich tief. Als sie die Stelle erreichten, an der der letzte Truck hätte sein sollen, fanden sie nichts. Nur Dunkelheit und Stille. Salome richtete ihre Lampe auf den Boden, Reifenspuren im Staub. Doch sie endeten abrupt, mitten im Tunnel. Kein Fahrzeug, keine Menschen. Nur ein dumpfer Geruch in der Luft, schwer zu deuten. Eine Mischung aus verbranntem Metall, Öl und etwas Süßlichem. Ionel trat näher, kniete sich an die Reifenspuren. Hier stand der Truck, aber er ist nicht weitergefahren. Plötzlich hielt Bojida inne. Seine Lampe flackerte, wurde schwächer. »Was?« Er klopfte gegen das Gehäuse. »Batterie ist neu.« Ionel wollte gerade antworten, als sie es hörten. Ein Geräusch. Kein Knacken. Kein Kratzen. Sondern Schritte. Nicht viele. Nur ein paar. Langsam. Schleppend. Aus der Richtung, aus der sie gerade gekommen waren. Sie drehten sich um, die Lampen auf die Quelle gerichtet. Der Staub war wieder da, dick, fast wie Nebel. Etwas bewegte sich darin. Ein Schatten, groß, aufrecht, langsam näher kommend. Bozidar trat instinktiv zurück. »Das ist kein Mensch«, flüsterte er. Salome griff nach Haiders Arm. »Wir müssen weg.« Sie liefen, ohne einen Plan, nur fort von der Sache, die sich ihnen näherte. Die Dunkelheit schien sie zu verfolgen, schluckte das Licht hinter ihnen. Ionel war der Erste, der merkte, dass Bojida zurückblieb. »Bojida!« Doch keine Antwort. Als sie anhielten, war er verschwunden. Nur seine Lampe lag am Boden, noch funktionierend. Aber niemand war da, um sie zu halten. Salome hob sie zögerlich auf. Dann rannte die Gruppe weiter, zurück zum Lager. Als sie endlich die anderen erreichten, atemlos und panisch, war der Blick in Haiders Augen der eines Mannes, der zu begreifen begann, dass es kein Entkommen mehr gab. »Bojida?« fragte Tajiri. Ionel schüttelte stumm den Kopf. Haider ließ sich gegen die Wand sinken. Zwei Männer innerhalb von einer Stunde verloren, ohne Kampf. »Ohne Schrei. Ohne. Es spielt mit uns«, sagte Salome. »Es will nicht, dass wir fliehen. Es will, dass wir bleiben.« Und aus der Dunkelheit, tief im Tunnel, blickten wieder die Augen. Und sie kamen näher. Der Eingang zum Lagerhaus war nur noch schwach beleuchtet, denn auch hier begannen die Lampen zu flackern. Der Strom kam nicht mehr zuverlässig durch. Der Wechselstromgenerator, der tief im Stollensystem für die temporäre Versorgung sorgte, hatte anscheinend erste Aussetzer oder wurde vielleicht von etwas gestört, das sich keiner der Anwesenden zu erklären vermochte. Ionel Stanescu trat keuchend aus dem Tunnel. Er rang nach Luft, obwohl seine Maske noch fest saß. Haider, direkt hinter ihm, hatte die Lippen aufeinander gepresst, der Blick ausdruckslos. Tajiri, dessen blutige Bandage sich weiter mit Flüssigkeit füllte, lehnte an einer Wand, zitternd vor Schock. »Bojida ist... er ist weg«, brachte Ionel endlich hervor. »Weg?« Arthur, Einer der zurückgebliebenen Arbeiter trat vor. »Was heißt weg? Verschüttet?« »Nein«, antwortete Salome. Ihre Stimme war rau, wie ausgetrocknet. »Er ist verschwunden. Ohne Geräusch, ohne Licht. Da war etwas, ein Schatten. Es war zu groß und er war zu still.« Haider trat in die Mitte der Gruppe. »Ab jetzt keine Alleingänge mehr. Keiner geht irgendwo hin, ohne dass mindestens zwei andere dabei sind. Und wir bewegen uns nur noch als Einheit.« »Was ist mit dem letzten Truck?« fragte einer der Männer. »Der müsste schon lange wieder hier sein.« Haider wandte sich um und leuchtete in den Tunnel. Nichts. Der Staub dort schien dichter geworden zu sein. Zu dicht. Kein Licht drang hindurch. Und dann ein Geräusch. Erst nur das bekannte, bedrohliche Kratzen. Dann Schritte. Wieder schleppend. Schwer. Etwas kam näher. »Zurück! Alle zurück zu den Fahrzeugen!« rief Haider. »Wir fahren raus, jetzt!« Die Männer und Frauen rannten los. Die Fahrzeuge standen nebeneinander in einer etwas breiteren Sektion der Mine. 4 Trucks insgesamt. Jeder konnte mehrere Personen transportieren. Die Motoren sprangen an. Zunächst. 2 Fahrzeuge rollten an, dann das dritte. Doch der vierte blieb dunkel. Lionel sprang hinein, Haider auf dem Beifahrersitz. Tajiri und 2 weitere Männer kletterten hinten ein. Die anderen verteilten sich auf die anderen Trucks. Sie rollten langsam an, einer nach dem anderen, in die Richtung des Tunnels, der zurück zur Oberfläche führte. Der Tunnel war eng, aber befahrbar. Die Reifen quietschten auf dem Boden, das Licht der Scheinwerfer schnitt durch das aufgewirbelte Dunkel. Doch schon nach wenigen 100 Metern blieb der letzte Truck stehen. Salome, die am Funkgerät saß, versuchte Kontakt aufzunehmen. »Truck 4. Antworten. Was ist passiert?« »Rauschen. Wieder. Dann Knacken im Lautsprecher. Eine Stimme. Undeutlich. Flüsternd. Sie kommen. Dann Stille.« Die restlichen 3 Trucks hielten an einer Gabelung. Haider öffnete das Fenster, drehte sich um. »Wir drehen um. Der letzte Truck ist nicht hinter uns.« »Wir können nicht zurück«, flüsterte Tajiri. »Du weißt, was da ist.«
»Wir lassen sie nicht zurück«, erwiderte Haider und schlug mit der Faust auf das Lenkrad. Der Truck drehte. Der Motor röhrte, als wäre er selbst nicht damit einverstanden. Sie fuhren zurück, langsam, vorsichtig. Als sie die Stelle erreichten, an der der Truck hätte stehen müssen, sahen sie nichts als Dunkelheit. Der Staub war dichter, die Lampen an der Decke größtenteils ausgefallen und dann eine Bewegung. Lionel richtete seine Lampe auf eine Wand. 2 Dutzend Augenpaare blickten sie an, manche am Boden, manche in mehreren Metern Höhe, unbeweglich, starr. »Lichter aus«, flüsterte Haider. »Was?« Lionel drehte sich erschrocken um. »Mach das verdammte Licht aus! Schnell!« Lionel schaltete die Lampe ab. Für einen Moment war alles schwarz, dann ein leises Schaben und ein weiteres Geräusch, das wie das Reißen von Stoff klang. Ein paar Meter weiter flackerte eine einzelne Arbeitsleuchte auf. Für einen Augenblick erleuchtete sie den Eingang des zurückgelassenen Trucks. Die Türen standen offen. Am Boden davor lag ein Streifen einer Warnweste. Ein Teil davon war blutverschmiert und zerrissen. In einem Winkel, der nichts Natürliches hatte. »Zurück! Sofort!« sagte Haider tonlos. Die Lampe flackerte ein letztes Mal. Dann erlosch sie endgültig. Stille. Dann ein Knacken. Ein Knurren und wieder Augen. Näher. Alle rannten, ohne ein weiteres Wort. Der Truck heulte auf, drehte in einem engen Bogen, preschte zurück zum Gabelungspunkt. Dort warteten die beiden anderen Fahrzeuge. Ihre Scheinwerfer flackerten, doch sie funktionierten noch. »Batterie ist tot«, rief Salome aus einem der anderen Trucks. Bei beiden. Keine Reaktion. Funkgeräte gehen auch nicht mehr, ergänzte Tajiri. Nicht mal ein Rauschen. Die Dunkelheit im Tunnel begann zu wachsen. Die Lampen über ihnen flackerten nun ebenfalls. Eine nach der anderen versagten sie ihren Dienst. Der schmale Lichtkorridor, der sie von der Finsternis trennte, schmolz dahin. »Wir müssen zur Notfallkapsel«, rief Haider. »Sofort! Die ist vielleicht der einzige sichere Ort.« Einige Männer zögerten. Die Vorstellung, sich in einem stählernen Sarg zu verschanzen, war schwer zu ertragen. Doch es gab keine Wahl. Ionel zog Tajiri mit sich. Salome stützte einen der jüngeren Männer, der zu stürzen drohte. Die Gruppe rannte, so schnell es ihre Stiefel und die Enge des Tunnels zuließen. Hinter ihnen Schritte, nicht geordnet, nicht menschlich. Zu viele, zu verschieden. Und dann Stimmen, nicht laut, nicht verständlich, flüsternd, knisternd. Als würde sich etwas Altes daran erinnern, wie Sprache funktioniert, aber noch üben müssen. Sie rannten, und der Tunnel wurde dunkler. Und hinter ihnen begannen die Lichter endgültig zu sterben. Der Tunnel schloss sich um sie wie ein schwarzes Maul, das gierig nach Licht, Wärme und Leben schnappte. Die wenigen verbliebenen Arbeitslampen entlang der Wände starben nun schneller, als die Gruppe laufen konnte. Immer wenn eine Leuchte aufblitzte, zeigte sie für den Bruchteil einer Sekunde nicht nur den Weg, sondern auch das, was ihnen folgte. Ionel wagte nur einmal einen Blick zurück. Er sah Augen. Zu viele. Ein Dutzend am Boden, weitere auf Kopfhöhe, manche schwebend in über 2 Metern Höhe. Kein Tier dieser Welt hatte solche Bewegungsmuster. Einige Augen glitten horizontal über den Boden, andere stiegen senkrecht an den Wänden empor. Sie leuchteten nicht. Sie reflektierten. Und was auch immer dort in der Dunkelheit lauerte, war zahlreich und unbegreiflich. »Schneller!« rief Haider, seine Stimme rau und heiser vom Staub. »Wir müssen zur Kammer!« Die Männer und Frauen rannten weiter. Die Stiefel klatschten auf feuchtem Boden, während die Schatten hinter ihnen lauter wurden. Es war kein normales Geräusch, kein gleichmäßiger Lauf. Es klang wie ein Chaos aus ungleichen Gliedmaßen, Krallen auf Metall, schlurfende Masse, gepaart mit einem unregelmäßigen, flüsternden Rauschen, das direkt im Ohr zu sitzen schien. »Da vorne!« Salome deutete nach oben. Ein Schild erschien im flackernden Licht. »Rettungskammer 02«, mit einem Pfeil nach rechts. Der Tunnel zweigte ab und dort stand sie. Die Kammer war ein stählerner Zylinder in den Fels eingelassen, dickwandig, grau und mit einem kleinen, noch funktionierenden Licht über der Tür. Es war das erste konstante Licht, das sie seit Minuten gesehen hatten. Haider erreichte sie als erster, riss die schwere Tür auf. Die Luft darin war kalt, aber sauber. Einer nach dem anderen quetschte sich hinein. Ionel stützte Tajiri, der kaum noch aufrecht stehen konnte. Salome half einem der jüngeren Männer, der blutüberströmt war, ohne zu wissen, woher das Blut stammte. Als der letzte, Arthur, durch die Tür stolperte, zog Haider sie mit aller Kraft zu. Das drehbare Rad schloss sich mit einem metallischen Kreischen. Und dann Stille. Nicht das friedliche Schweigen einer abgeschotteten Welt. Es war ein Schweigen, das lauerte, das horchte. Niemand sprach. Niemand bewegte sich. Die Kammer war eng, ausgestattet mit 2 Reihen von Metallbänken, Notvorräten in Wandfächern und einer einzelnen Leuchte an der Decke. Es roch nach Öl, Metall und alter Elektronik. Alles hier war darauf ausgelegt, tagelang zu überleben, aber nicht, um sich gegen das zu schützen, was draußen wartete. 5 Minuten vergingen. 10. Dann Geräusche. Ein leises metallisches Klopfen. Erst unregelmäßig, dann rhythmisch. Krallen auf Stahl. Es kam von oben. Dann von der Seite. Schließlich von der Tür selbst. Ein Scharren, als würden Nägel darüber kratzen.
als würde etwas prüfen, ob es eindringen konnte. Tajiri presste sich die Hände auf die Ohren. Lionel sah, wie sich dessen ganze Gestalt verkrampfte. Der sonst so starke Mann war zusammengebrochen, zitterte, flüsterte unverständliche Worte. Das Klopfen wurde stärker. Jetzt kamen auch andere Geräusche hinzu. Ein Krächzen, ein Wispern, wie alte Stimmen durch ein defektes Radio. »Wie lange hält das Ding?«, fragte Salome schließlich, die Stimme kaum hörbar. »3 Tage«, antwortete Haider tonlos. »Wird eigentlich bei Gas- oder Grubeneinstürzen benutzt, aber das hier war nicht geplant.« Lionel trat zur Wand, öffnete eines der Notfallfächer. Darin befanden sich Medikamente, Decken und mehrere Tablets, über die man Verbindung zur Oberfläche aufnehmen konnte. Er schaltete eines davon ein. Das Signal war schwach, doch eine Verbindung wurde aufgebaut. »Ich versuche, die Zentrale zu erreichen«, murmelte er. Haider nickte. Die anderen hockten still, lauschten dem Kratzen an der Außenwand. Dann eine Stimme, klar, menschlich. Sie kam aus dem Lautsprecher. »Hier ist Leitstelle. Empfang ist instabil. Hören Sie mich?« Lionel antwortete sofort. »Hier ist Lionel Stănescu. Wir befinden uns in Rettungskammer 02. 2 Tote mindestens, eine unbekannte Bedrohung im südlichen Schacht. Wir brauchen sofortige Evakuierung.« Stille. Dann die Antwort. »Ihre Berichte wirken unrealistisch. Sind Sie sicher, dass keine Gase ausgetreten sind? Mögliche Halluzinationen. Aktivieren Sie die Luftversorgung und beruhigen Sie die Crew.« Lionel erstarrte. »Sie glauben uns nicht«, sagte er leise. »Wir schicken ein Team, aber es wird dauern. Es gibt technische Störungen im gesamten System, wahrscheinlich Kurzschlüsse.« Haider riss ihm das Tablet aus der Hand. »Das ist kein Gas. Da draußen sind Wesen, die nicht menschlich sind. Ihr müsst uns rausholen.« Doch es war zu spät. Die Verbindung brach ab. Die Gruppe verstummte erneut. Dann das Licht in der Kammer flackerte. Kurz. Dann blieb es an. Doch draußen wurde es lauter. Mehr Kratzen. Klopfen.
Und dann ein dröhnendes Stampfen. Etwas Schweres, das an der Wand entlang schabte. Fast schon neugierig. Als würde es wissen, dass sie drin waren. Die Kammer war stark. Aber sie war nicht gebaut worden, um das Unbekannte aufzuhalten. Sie war nur ein Ort zum Warten. Warten auf Hilfe. Oder auf das Ende. Die Rettungskammer war still wie ein Grab. Die schwache Deckenbeleuchtung summte leise, während draußen das rhythmische Kratzen, Klopfen und Schaben weiterging. Es kam von allen Seiten. Der Stahlkörper vibrierte in regelmäßigen Abständen, als würde etwas Großes, Ungreifbares langsam daran entlangstreichen. Niemand sprach ein Wort. Lionel saß auf einer der Metallbänke, die Ellbogen auf die Knie gestützt, das Gesicht in den Händen vergraben. Seine Gedanken überschlugen sich, versuchten Logik in das zu bringen, was jenseits dieser Kammer auf sie wartete. Doch je mehr er darüber nachdachte, desto mehr wich der Verstand einem schmerzhaften Begreifen. Nichts davon ergab Sinn. Keine bekannten biologischen Muster, keine natürlichen Erklärungen. Tajiri kauerte in der Ecke, sein Arm notdürftig mit einem T-Shirt verbunden, das nun vollkommen durchgeblutet war. Er atmete flach, sein Blick starrte ins Nichts. Arthur saß ihm gegenüber und schien zu beten, leise Worte in einer Sprache, die keiner verstand. Vielleicht war es Polnisch. Vielleicht auch nur das unstrukturierte Murmeln eines gebrochenen Geistes. Salome hatte das Tablet wieder aktiviert und starrte auf die blinkende Anzeige. Signal wird gesucht. Immer wieder versuchte das Gerät, sich neu zu verbinden, doch die Verbindung blieb aus. Sie gab sich Mühe, die Fassung zu wahren, doch ihre Hände zitterten, als sie versuchte, die Oberfläche des Bildschirms zu berühren. Der Akku zeigte nur noch 30%. Haider stand an der Tür, sein Ohr an das kalte Metall gepresst. Er schien zu lauschen, nicht nur auf das, was draußen geschah, sondern auf ein Muster, auf etwas, das sich wiederholte. Schließlich drehte er sich langsam um. »Sie kommunizieren.« Alle Blicke richteten sich auf ihn. »Wie meinst du das?« fragte Ionel mit heiserer Stimme. »Es sind keine Zufallsbewegungen. Es wiederholt sich. 3 Kratzer, dann Pause. 5 Klopflaute, dann langes Schaben. Es ist, als würde etwas einen Rhythmus übertragen. Oder eine Botschaft.« Tajiri lachte. Trocken, bitter. »Vielleicht klopfen sie schon den Morse-Code für frisches Fleisch an die Tür.« »Das ist kein Witz«, entgegnete Haider scharf. »Wir wissen nicht, was sie sind, aber sie wissen, dass wir hier sind. Und sie spielen mit uns.« In diesem Moment begann die Deckenleuchte erneut zu flackern. Erst leicht, dann stärker. Das Licht senkte sich, als würde der Strom aus dem Raum gezogen. Dann Dunkelheit. Einen Herzschlag lang war nichts zu sehen. Nur die Geräusche draußen wurden intensiver. Das Schaben war nun in ein deutliches Kratzen übergegangen, als würden Dutzende Klauen gleichzeitig über das Metall fahren. Ein greller Blitz. Das Licht sprang wieder an. Doch jetzt hörten sie es. Ein weiteres Geräusch. Atmen. Schwer. Tief. Direkt vor der Tür. Nicht das metallische, gleichmäßige Zischen eines menschlichen Atemgeräts, sondern ein animalisches, fast nasses Keuchen, das durch die Stahlwand sickerte. »Sie sind direkt vor uns«, flüsterte Salome. Haider trat zurück. »Alle ruhig bleiben. Die Tür hält. Sie wurde gebaut, um Sprengungen zu widerstehen.« »Aber nicht dafür«, sagte Ionel leise. »Nicht für das.« Das Atmen wich erneut dem Kratzen, dann dem Klopfen, diesmal schneller, dringlicher. Es war kein Versuch einzudringen, es war eine Form von Kommunikation, eine Sprache, die keine war, eine Absicht, die man nicht verstand. Die Geräusche wanderten weiter, von der Tür zur Rückwand der Kammer, dann über das Dach, immer wieder, überall. Der Raum bebte leicht. Dann geschah das Unvermeidliche. Ein Laut, tief, vibrierend, kam von oben, als würde etwas gegen die Deckenstruktur schlagen. Nicht hart, nicht brachial. Es war ein Test, ein Versuch, ein langsames Abtasten. Tajiri zuckte zusammen und schlug sich die Hände vors Gesicht. »Ich will das nicht hören. Ich will das nicht mehr hören.« Ionel trat zu ihm, legte ihm eine Hand auf die Schulter. »Nur noch ein bisschen. Wir schaffen das. Irgendwie. Dann, plötzlich, Stille. Komplette, absolute Stille. Kein Kratzen. Kein Atmen. Kein Flüstern. Es war, als hätte die Welt draußen aufgehört zu existieren. »Was ist das jetzt?« flüsterte Arthur. Niemand wusste es. Die Minuten verstrichen quälend langsam. Das Licht flackerte weiter, aber es blieb an. Dann ein Kratzen an der Tür. Langsam, zaghaft. Wie ein letzter Versuch. Dann Stille. Wieder. Haider trat zum Tablet. Noch immer kein Signal. Er schüttelte den Kopf, trat zurück, setzte sich schließlich auf eine der Bänke. Die Schultern sackten herab. »Wir haben keinen Kontakt, keine Fahrzeuge, keine Waffen. Und draußen warten Dinge, die uns beobachten, als wären wir Spielzeug.« Ionel sagte nichts. Er wusste, dass Haider recht hatte. Doch irgendetwas hatte sich verändert. Die Wesen draußen waren nicht einfach abgezogen. Sie hatten genug gelernt. Sie planten etwas. Und sie würden wiederkommen. Stunden vergingen in der Kammer wie klebrige Schatten, die sich zäh über die Gedanken legten. Niemand sprach. Niemand schlief. Jeder saß still, starrte ins Licht oder in sich selbst und wartete. Auf etwas. Vielleicht auf Hilfe. Vielleicht auf das Ende. Ionel hielt die Uhr im Blick. Es waren über 5 Stunden vergangen, seit sie in die Rettungskammer geflüchtet waren. Der Sauerstofffilter summte konstant, aber das monotone Geräusch wurde längst von der wachsenden Paranoia übertönt. Draußen war es immer noch still. Zu still. Diese Abwesenheit von Geräuschen war nicht beruhigend. Sie war wie das Einatmen, kurz vor dem Schrei. Haider durchbrach die Stille schließlich, als er erneut das Tablet aktivierte. Die Batterieladung lag bei 14%. Er tippte einige Male auf dem Bildschirm, rief das Kommunikationsmenü auf. Und dann ein Wunder. Eine blinkende Leiste. Signal gefunden. Ionel trat zu ihm. Die beiden sahen sich an. Keiner sagte es, aber beide wussten, das war womöglich die letzte Gelegenheit, bevor auch dieses Gerät verstummte. »Hier spricht Haider al-Qassimi von Rettungskammer 02«, sagte Haider ins Mikrofon. »Wir sind noch am Leben. Wir brauchen sofortige Evakuierung. Zwei Tote, mehrere verletzt, Situation eskaliert. Feindkontakt, nicht identifizierbar.« Ein Moment Stille. Dann rauschte der Lautsprecher und eine Stimme meldete sich. »Hier ist Leitstelle Wyoming Süd. Ihr Signal ist schwach, aber lesbar. Rettungsteam wurde bereits entsendet. Ankunftszeit etwa 40 Minuten.« Ionel trat näher. »Sie müssen hören, was wir gesehen haben. Es sind keine Gase, keine Halluzinationen. Etwas ist hier unten. Es hat unsere Männer getötet. Es bewegt sich jenseits der bekannten Gänge. Es kommuniziert.« Die Leitung antwortete nach einer kurzen Pause. »Verstanden. Aber unsere Scanner zeigen keine biologischen Signaturen außer ihrer Crew. Bitte beruhigen Sie sich. Wahrscheinliche Erklärung, Isolation, Sauerstoffmangel, halluzinatorische Effekte.« Haider starrte das Gerät an, als wäre es plötzlich hohl geworden. »Ihr versteht es nicht. Wir wurden beobachtet. Gejagt. Sie sprechen nicht, aber sie denken. Sie lernen.« Die Stimme blieb neutral. »Wir empfehlen, die Notluftversorgung zu aktivieren, um mögliche neurotoxische Effekte auszuschließen. Das Rettungsteam ist informiert. Ruhe bewahren.« Salome trat vor, nahm das Mikrofon. Ihre Stimme war leise, aber eindringlich. »Ich habe Eamon gesehen, bevor er verschwand. Und Bojida. Sie wurden nicht getötet. Sie wurden auseinandergenommen. Da war nichts Natürliches daran. Es war kein Tier, es war absichtlich. Es war wie eine Prüfung.« Die Leitung schwieg nun deutlich länger. Als sie zurückkehrte, war sie nüchterner. »Rettungsteam wird gewarnt. Bitte aktivieren Sie das Notluftsystem. Funkkontakt wird überwacht. Weitere Meldung in 15 Minuten.« Und dann war sie wieder da. Die Stille. Nicht jene Stille, in der nichts geschieht, sondern jene, die von etwas gefüllt wird, das sich anbahnt. Haider legte das Tablet beiseite. Die Batterieanzeige blinkte rot. »Sie glauben uns nicht«, sagte er leise. Ionel nickte. »Würdest du dir selbst glauben, wenn du das hörst?« »Nein«, Tajiri kicherte leise, ein gebrochener Laut. »Vielleicht sollten wir einfach das Licht ausschalten, dann sehen sie uns nicht.« Niemand antwortete. 10 Minuten später, die ersten Geräusche. Wieder Kratzen. Aber diesmal schneller, ungeduldiger. Und dann Schritte. Diesmal nicht einzeln. Viele. Als würde eine Armee an der Tür vorbeiziehen. Etwas klopfte. 3-mal. Dann 5-mal. Dann eine Pause. Wieder 3. Wieder 5. »Das ist wieder da«, murmelte Salome. »Das Muster. Immer das Gleiche.« »Es ist ein Signal«, sagte Ionel. »Wie ein Code. Vielleicht warnen sie sich gegenseitig oder zählen uns.« Das Licht flackerte. Dann die zweite Stimme im Dunkeln. Keine aus dem Funkgerät, sondern direkt über der Kammer. Ein tiefes, schleifendes Geräusch, als würde sich etwas mit Nägeln am Dach festhalten. Dann Kratzen. Aber diesmal von innen. Die Deckenverkleidung vibrierte. »Das kann nicht sein«, flüsterte Arthur. »Die Kammer ist abgedichtet. Niemand kann hinein.« Ionel trat zurück. Doch seine Augen blieben an der Decke. Dort, wo jetzt deutlich Dellen zu sehen waren.
als würde von außen etwas drücken oder sich hindurchbohren. Dann hörten sie das Atmen wieder, aber nicht von einem Punkt. Es kam aus mehreren Richtungen, mehrere Wesen oder ein Wesen mit mehreren Körpern. Die Luft wurde schwerer, kälter. Haider griff zum Mikrofon des Tablets, doch es war tot. Der Bildschirm war schwarz, die Batterie leer, keine Hilfe mehr, nur warten. Dann kam der letzte Laut. Ein Kratzen, tief und scharf, direkt an der Tür, als würde jemand mit einer Klinge über Stahl ritzen. Darunter eine neue Botschaft. Sie verstanden kein Wort. Aber sie wussten, was sie bedeutete. Es wusste, dass sie da waren. Und es hatte Zeit. Die Luft in der Rettungskammer war nun schwer wie flüssiges Metall. Jeder Atemzug fühlte sich an, als müsse man ihn aus einer anderen Welt heranziehen. Die Filteranlage summte unermüdlich weiter. Doch das monotone Geräusch war längst kein Trost mehr. Es war nur noch ein Zähler, ein Taktgeber für das langsame Verstreichen der Stunden. Niemand wusste genau, wie viel Zeit vergangen war. Vielleicht 6 Stunden. Vielleicht 10. Das Zeitgefühl war zerbröselt wie alter Staub auf rostigem Stahl. Ionel saß nun direkt unter der Deckenverkleidung, seine Stirnlampe ausgeschaltet, die Augen auf einen bestimmten Punkt gerichtet. Einen kleinen Riss in der Innenwand der Kammer. Nicht groß, kaum sichtbar, aber neu. »Der war vorher nicht da«, sagte er leise. Haider trat zu ihm, untersuchte die Stelle. Der Riss war nicht tief, doch es war eindeutig. Etwas hatte sich durch die äußere Verkleidung geschoben. Kein normaler Verschleiß. Kein Druck von außen durch Felsbewegung. Etwas hatte gewusst, wo sie waren. »Wir müssen eine Nachricht hinterlassen«, sagte Haider plötzlich. »Falls sie uns nicht rausholen, falls wir nicht mehr da sind, wenn sie kommen.« Ionel nickte. »Schreib du. Du hast am meisten gesehen. Ich kümmere mich um die Tablets.« 3 der Geräte hatten noch etwas Akku. Nicht viel, aber genug, um ein paar Nachrichten zu senden. Sie richteten rudimentäre Offline-Texte ein, in der Hoffnung, dass eines der Geräte irgendwann wieder eine Verbindung herstellen konnte. Jeder von ihnen schrieb. Ionel schrieb an seine Schwester in Oradia, Salome an ihre Tochter in Kapstadt. Tajiri, zitternd und schwach, hinterließ eine Audioaufnahme für seine Mutter in Ghana. Die meisten Aufnahmen bestanden aus Worten, die irgendwann in Schluchzen übergingen. Doch Haider schrieb nur, sachlich, klar. »Dies ist die letzte bekannte Position der Crew von Raker Mining Operation 2. Unterirdisches Lager mit unbekannter Struktur entdeckt. 2 Vermisste, mindestens 3, vermutlich tot. Kontakt zu nicht identifizierbaren Entitäten. Verhalten ist strukturiert, feindlich, intellektuell.«
Dann legte er das Tablet beiseite. »Jetzt können wir nur noch warten.« Und das taten sie. Die Geräusche draußen hatten sich verändert. Sie waren nicht mehr wild, nicht mehr drohend. Jetzt waren sie leise. Subtil. Ein Schaben hier, ein Kratzen dort. Wie das Tippen von Fingern auf Glas. Wie das Testen einer Mauer, von der man wusste, dass sie irgendwann fallen würde. Dann, nach unzähligen Momenten aus Dunkelheit und Angst, kam ein neues Geräusch. Ein Summen. Zuerst dachte Salome, es sei wieder der Filter. Doch es war tiefer, gleichmäßiger, elektronisch. Das Notfunkgerät in der Wand blinkte. Ein schwaches, grünes Licht. Dann ein Rauschen. »Hier spricht Einsatzteam 7 aus Cheyenne. Empfang instabil. Bitte bestätigen Sie Position.« Haider sprang auf. »Hier ist Rettungskammer 02. Wir sind am Leben. Wiederholen, wir sind am Leben.« Kurzes Knacken. »Position bestätigt. Wir sind etwa 500 Meter entfernt. Kommen durch südlichen Hauptschacht. Bitte sichern Sie die Kammer. Sichtkontakt erwartet in 15 Minuten.« Die Gruppe sah sich an. Es war keine Freude in ihren Augen, nur Erschöpfung und Zweifel. Tajiri schüttelte den Kopf. »Was, wenn sie es sind? Was, wenn sie die Stimme nur kopieren?« Niemand antwortete. Die Minuten verstrichen. Langsam. qualvoll. Dann ein Licht. Nicht von oben, sondern unter der Tür. Ein weißer, flackernder Streifen. Beweglich. Das ist nicht... Das ist kein Scheinwerfer, flüsterte Ionel. Dann das Geräusch. Metall. Bewegung. Die Tür begann zu beben. Haider stürzte vor, legte die Hand ans Rad, spannte sich an. Nicht öffnen. Erst wenn sie sprechen. Richtig sprechen. Und dann kam es. Ein Satz. Perfekt artikuliert. Ausgesprochen in Haiders eigener Stimme. Haider, öffne! Wir sind da! Die Kammer war still. Tajiri stieß einen Laut aus, ein panisches Keuchen. Das warst du. Ich habe das nie gesagt, flüsterte Haider. Die Stimme kam wieder, diesmal mit Ionels Tonfall. Ionel, deine Schwester wartet. Komm nach Hause. Ionel trat zurück, der Schweiß lief in Strömen von seinem Gesicht. Sie kennen uns. Dann, endlich, ein echter Funkspruch. Rettungsteam an 02. Sichtkontakt bestätigt. Ihr Standort ist beleuchtet. Bitte halten Sie Position. Wir öffnen die Tür in 30 Sekunden. Diesmal war es anders. Es war keine perfekte Nachahmung. Es war echt. Man hörte es an der Angst im Ton, an der Atemfrequenz des Sprechers. Das sind Menschen, sagte Salome. Gott sei Dank, hauchte Arthur. Dann, das Rad bewegte sich, von außen. Ein metallisches Knacken, dann Licht. Die Tür öffnete sich, ein greller Strahl drang in die Kammer. Dahinter Männer in Schutzanzügen, Stirnlampen, Waffen. Los, alle raus, langsam, einer nach dem anderen, sagte der Anführer. Ionel trat ins Licht. Er blinzelte. Und dann sah er es. Ganz hinten, im Tunnel. Ein Augenpaar. Hoch oben. Unbeweglich. Beobachtend. Dann zwei. Dann vier. Dann Dutzende. Die Retter sahen sie nicht. Noch nicht. Ionel wandte sich nicht ab. Es wird nicht enden, flüsterte er. Nicht hier. Nicht jetzt. Sie haben uns gesehen und wir haben zurückgeschaut. Und während sie nach draußen traten, in die scheinbare Sicherheit, wusste jeder von ihnen, sie hatten etwas geweckt. Etwas, das nicht vergaß. Etwas, das wartete und das sie vielleicht nie wieder loslassen würde.